Wir sind Theresa und
Nemo
und deshalb sind wir zu Shopify gewechselt.
Die Plattform, die wir vor Shopify verwendet haben, hat regelmäßig Updates gebraucht, die teilweise dazu geführt haben, dass der Shop nicht funktioniert hat.
Endlich macht unser Nemo-Boards-Shop dadurch auch auf dem Mobilgerät eine gute Figur. Und die Illustrationen auf den Boards kommen jetzt viel, viel klarer rüber, was uns ja auch wichtig ist und was unsere Marke auch ausmacht.
Starte deinen Test noch heute für 1 Euro pro Monat auf shopify.de/radio.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys! I'm Tech Jack. I'm only one.
AEW is where the best wrestle.
Dass diese Kombination eines Tages mal AEW Dynamite reviewen würde, das hätte, glaube ich, wirklich niemand gedacht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist soweit. Ich, Tobi Torpedo, und an meiner Seite Per, Peter ohne T. Wir dürfen Dynamite reviewen und wir haben uns sogar passend angezogen. Per, hallo erstmal. Wieso sind wir beide grün angezogen? Wieso richtige Opfer?
Weil wir ein starkes Tag-Team sind, das ihre Gier aufeinander abstimmt. So wie das ein richtiges Tag-Team machen sollte. Was zur Hölle ist Raw auf Netflix, Alter? Was zur Hölle ist NXT, Junge? Wir beide sind halt bei Dynamite. Ist das nicht geil?
Ist mega.
Team Torpeter?
Torpeter,
so?
Richtig. Ja, Torpeter. Hatten wir, glaube ich, mal gesagt. Ja.
Okay, dann heißen wir heute so. Ey, ich freue mich richtig mal endlich wieder mit dir im Podcast aufzunehmen. Habe ich richtig Bock drauf. Bin ich ehrlich, zu allen AEW Diehard-Fans, die jetzt hier diese Review schauen. Scheiße, der Peer, der reviewt jetzt Dynamite. Der hat doch gesagt, der mag das gar nicht und so. Ich habe tatsächlich wirklich seit anderthalb Jahren keine vollständige oder zumindest seit der letzten Dynamite-Review, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ein Jahr, anderthalb Jahre. Habe ich keine vollständige Dynamite-Ausgabe mehr gesehen, sondern halt als das, was auf YouTube so war oder auf Social Media so war. Da so ein bisschen die Storys verfolgt. Also das wird meine Perspektive heute sein, die ich mit in diese Review reinbringen werde.
Also ich muss tatsächlich auch gestehen, dass ich auch nicht mehr so regelmäßig AEW verfolgt habe in letzter Zeit. Aber bei mir sind es nicht anderthalb Jahre, bei mir sind es vielleicht irgendwie 2 Monate. Ist aber jetzt nicht so, dass ich nicht im Thema wäre. Einigermaßen bin ich schon drin. Aber ja, so über die, weißt du, jetzt auch über die Weihnachtstage und so habe ich AEW so ein kleines bisschen schleifen lassen und bin gerade so im Aufholmodus. Aber ich glaube, wir schaukeln das schon zusammen. Ist vielleicht ja auch mal eine geile Perspektive, wenn man nicht so sehr in der Bubble drin ist, gerade jetzt von dir, Per, wenn du anderthalb Jahre nicht reingeschaut hast oder nur so sporadisch, einfach mal auch so zu gucken, wie wirkt das denn für jemanden, der vielleicht gerade AEW anfängt zu gucken, ist ja so eine Sache, da sollte AEW sich ja mit beschäftigen, dass vielleicht auch mal neue Leute mit dazukommen.
Definitiv.
Und die dann so die Shows finden, ob sie
oder
dann nochmal
Fans wieder zurückgewinnen, sag ich mal, ne?
Absolut,
weißt du,
auch das.
Weißt du, warum mich AEW verloren hat?
Warum?
Nach All-In 2023, als mein Koffer in London verloren gegangen ist.
Ach so,
da habe ich mit AEW gebrochen.
Ja, ja.
Obwohl ich
ja
All-In eigentlich damals ganz geil fand, 2023. Da habe ich auch eine Zeit lang wieder das Produkt verfolgt, aber da haben mir die Follow-ups gefehlt von dem sehr geilen Event All-In. So wie dieses Jahr habe ich ja All-In auch geschaut, sogar hier im Watch-Along auf Twitch, auf dem Spotify-Kanal. Ja, aber irgendwie waren die Follow-ups dann nicht so befriedigend, dass ich gesagt habe, hey, ich verfolge das jetzt wieder regelmäßiger. Und ich meine, wir gucken ja auch schon sehr viel Wrestling jede Woche. Tobi, bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz Werbung machen, ja?
Mhm,
wir beide,
gerne.
Also wir beide, ich sag mal erstmal, wenn ihr Bock auf deutschen Catch habt, dann geht zu deutschen Wrestling-Shows. Zum Beispiel am 1. Februar, da bin ich bei Euphoria Wrestling am Start. Werde mal schauen, welche Talente sich da so rumtreiben. Und ich glaube, ja, der Tobi schaut sich die Show gegebenenfalls auch mal mit an, oder?
Ich guck mir das, denke ich, mal an. Du sagst das gerade so, als ob du so ein Scout wärst, der so zu so einem Bambini-Spiel geht. Und
Sports
so, ja, schauen
Agent,
wir mal die
Alter.
Talente so ein bisschen an, ne? Wenn man da so verpflichten kann von den Kleinen.
Ja, ab der U10, hör mal, da werden die Talente gescoutet und kommen zu den großen Vereinen.
Sommer,
du weißt doch, wie das ist. Manchmal ist das
ja
ein Sommer, Alter, ne?
Naja, so, aber wie auch immer, ja, ich werde auch mitkommen. Mal gucken, wer sich noch von uns so da rumtreibt. Insofern... Ja, ey, du, ich wollte jetzt gar nicht so spoilern, aber gut, Chris kommt so wahrscheinlich auch noch. Dachte, er sagt das vielleicht irgendwann selbst noch, damit wir das ein bisschen aufbauen können oder so. Aber jetzt hast du natürlich wieder alles mit dem Arsch eingerissen. Na gut, egal.
Das stimmt.
Wir sind alle da und falls ihr auch rumkommen wollt, wird bestimmt lustig, ich hab Bock. Ich trinke im Januar nicht, das heißt, am 1. Februar ist der erste Tag, wo ich wieder trinke.
Machst du Dry January?
Ich mach Dry January, ja, tatsächlich.
Geil.
Das muss auch ein Torpedo machen.
Habe ich auch viele Jahre gemacht. Dieses Jahr habe ich auch schon damit angefangen. Ich habe bis jetzt auch noch nichts getrunken im Januar.
Mhm.
Ich habe halt aber tatsächlich, glaube ich, in der vorletzten Januarwoche so ein Team-Meeting in Wien mit meiner Firma. Er wird sich leider nicht vermeiden lassen, den einen oder anderen Bierchen, Schnaps zu trinken.
Das, ja, ist ja auch für den Chef. Das wird
sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen. Quasi. Das ist für den Chef, genau. Da muss man auch ein bisschen Leidenschaft zeigen, sage ich mal. Und Leidenschaft wird dann auch ab nächster Woche wieder für Dynamite gezeigt, wenn der Tobi wieder zurück ist. Ich glaube, der ist heute wieder aus dem Urlaub zurückgekommen, aus seinem verdienten Winterurlaub. Also nächste
das ist
Woche
das Erste, habt ihr was er
wahrscheinlich
hört.
Wieder... Genau, das ist das Erste, was er hört. Habt ihr wieder verdient... Tobi, Enke und, weiß ich nicht, entweder Jesse oder Virgil am Start. Also nächste Woche sind wieder auch gewohnten Dynamite-Teams hier
so, aber dabei. Auch diese Woche haben wir ja auch schon einen Tobi und einen Pair. Also besser könnte es ja gar nicht laufen. Noch besser läuft's, wenn das erste Match auf der Card Will Ospreay gegen Buddy Matthews ist. Und damit sollten wir direkt reingehen in die Show, finde ich, Pair. Denn auch AEW hat ja eigentlich nicht lange gefackelt. Also eigentlich ging's los. Wir sind begrüßt worden vom Kommentatoren-Team. Ich finde es übrigens geil, dass der Daddy Magic mit am Start ist. Hast du das überhaupt schon mal mitbekommen?
Ja, dass Daddy Magic am Kommentar war, das habe ich schon durchaus mitbekommen.
Okay,
ja.
Okay. Also ich finde es generell geil. Ich hoffe, dass er seine Karriere jetzt komplett beendet und nur noch das macht, weil eigentlich ist der Typ ja wirklich prädestiniert dafür.
Ey, ich kenne ihn noch aus alten NXT-Zeiten, ja?
Ja, klar.
Ever-Rise. Mit seinem guten Tag-Team-Partner. Ja, der Shaggy und ich, wir haben damals immer gesagt, Ever-Rise will never rise. Ja,
und da ist er. Damit hast du nicht gerechnet. Der verfolgt dich, Per. Warte mal ab, nicht, dass er am 1. Februar auch da ist. Mal gucken. So, wir werden jedenfalls begrüßt und dann geht's auch schon rein ins erste Match. Ey, es ist ein, Per, es ist ein Match. Will Ospreay gegen Buddy Matthews. Dieses Match hat jetzt nicht viel Aufbau gebraucht oder so. Es ist einfach von Anfang an ja auch klar, was das für eine Art von Match ist. Wir kennen ja beide Athleten, sage ich jetzt mal. Also es ist ein schnelles Match. Natürlich ist es ein schnelles Match von Anfang an, von der ersten Sekunde an. Buddy Matthews hat übrigens geile Knie. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht so optisch, bestimmt auch, aber musst du Rhea Ripley fragen. Ich meine eher so Knee-Strikes-mäßig. Also ich finde, alles, was er mit den Knien macht, sieht einfach verdammt geil aus. Also ich weiß nicht, also zum Beispiel Knee-Strikes in der Ringecke gab's mal. Oder mit dem Knie einfach so auf den Kopf springen. Das sieht bei ihm alles so unglaublich geil aus. Das mal so am Rande bemerkt. Geile Knie.
Ja, das kann man so sagen. Ja.
So, es gibt einfach manche Leute,
Ich dachte erst, du hast jetzt vielleicht eine sexuelle Verbindung zu Knien entwickelt in den letzten Jahren. Das hätte ich akzeptiert. Jeder, wie er mag.
Ja, wie gesagt, also, aber nur zu den Knien von Buddy Matthews dann. Das muss dann schon klar sein.
Soll ich dir im Nachgang in dieser Review auch mal Bilder von meinen Knien schicken?
Anzügliche. Ja.
Okay.
Ja, oder angezogen. Vielleicht einfach mit Jeans.
Du hast aber recht, das ist mir auch schon bei WWE früher aufgefallen, wenn Buddy Matthews da seine Knie delivered hat. Nur bei WWE hat er leider nie das Showing bekommen, was er eigentlich hätte verdient gehabt. Und ja gut, bei AEW hat der Mann eigentlich auch noch viel, viel mehr zu erreichen, als er bis jetzt gemacht hat mit dem House of Black. Ne? Ist ja auch interessant, er kommt ja auch zur House of Black Entrance Musik raus. Ne? Er wird auch angekündigt als Representer of the House of Black. Jetzt gibt's ja aktuell so ein paar Gerüchte über den Malakai Black, ne, dass er anscheinend mit AEW jetzt gebrochen hat.
Na, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu. Dirt Sheets. Wie das so in die Shows eingebunden wurde, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Ospreay will zwischendurch einen Oscutter zeigen. Matthews fängt ihn, wirft ihn vom Apron gegen das Kommentatorenpult. Der Oscutter kommt dann wenig später draußen von dieser Ringabsperrung. Matthews kommt erst bei 9 wieder in den Ring. Will Ospreay kommt fast mit einem Coast-to-Coast angesprungen, dropkickt Matthews in der Ringecke quasi. Oscutter Nummer 2, Kick-Out. Ziemlich geil bis dahin. Hidden Blade geht ins Leere. Knee Strike wehrt Ospreay dann ab, der ankommt von Matthews. Aber dann geht doch noch der Elbow durch. Nochmal Kick Out nach einem, sowas in der Art Moment mal, WhatsApp sollte ich ausmachen, jetzt gerade bei mir gepiepst, sorry. bei dir auch? Ist es oder ist es nur bei mir gewesen?
Nee, nur bei dir, Pete.
Dann habe ich es ohne Grund jetzt einfach erwähnt. Naja, alles so, gut. Aber jetzt ist alles aus bei mir. Also, nach dem Elbow von Ospreay nochmal versucht zu einem Cutter. Noch geiler, Buddy Matthews fängt ihn ab, hat ihn so mit durchgestrecktem Rücken auf den Schultern und zeigt quasi einen GTS an den Hinterkopf. Stomp hinterher. Und jetzt mal ganz ehrlich, Per, in welcher Welt ist das nicht das Finish? Es gibt einen Kick-Out. Was?
Ja, das ist tatsächlich so auch das Einzige, was mich immer an solchen Matches stört. Ne? Also ich bin ja auch dann jetzt mit so einem Bild reingegangen, hey, wie hast du AEW in Erinnerung? Ich habe AEW immer in Erinnerung, wenn ich eine Wochen-TV-Show analysiert habe, sei es Rampage, Collision oder Dynamite, dass AEW eigentlich fast immer mit einem sehr, sehr starken Opener reinstartet in die Show, der so ungefähr so 12 bis 15 Minuten geht, oft sind es Highflyer. Auch in diesem Fall kann man sich nicht beschweren, wenn man Buddy Matthews gegen Will Ospreay bekommt. Die haben ja einen echten Banger rausgehauen. Aber das ist schon fast zu viel für so eine Wochenshow. in meinen Augen. Also das ist fast schon ein Pay-Per-View-würdiges Match. Und das stört mich dann auch immer, dass da so kranke Moves dabei sind, wo die danach einfach direkt wieder aufstehen. Wo ich mir so denke, mir geht einfach teilweise im Wrestling das Selling verloren bei sowas, ja. Also ich würde mir, gut, beim Superkick, das ist ja eine bekannte Geschichte, sag ich mal, den zählt ja keiner mehr so richtig, aber ich würde mir einfach wieder wünschen, dass Moves etwas bedeuten und die hauen da wirklich ein krasses Ding nach dem anderen raus. Und es ist nicht das Finish. Also sowas hätte für mich, wie du gesagt hast, das Finish sein sollen.
Ja, so zumal ist der Opener, das nochmal auch immer so am Rande. Also ich meine, ja, ein Opener soll dich anheizen, aber ein Opener soll auch eigentlich nicht so das Gefühl vermitteln von, und jetzt kann ich zufrieden nach Hause gehen, weil das war der Main Event. Also das sollte ja auch nicht der Fall sein. Und irgendwie tut es das dann schon. Also Riesenmatch würde ich mir in jedem Fall angucken. Ist nur auf der Karte vielleicht irgendwie komisch platziert, denn es geht dann ja auch so weiter. Also das ist noch nicht das Finish nach einem, wie gesagt, GTS an den Hinterkopf, der brutal aussah, einem Stomp, steht Ospreay einfach wieder auf, macht aus einem Lariat von Buddy einen Styles Clash und das ist übrigens noch immer nicht das Ende. Es geht noch weiter, Hidden Blade kommt, der ist aber eigentlich nicht mehr hidden, weil Buddy ihn einfach anschaut und so auf den Hit wartet, der dann kommt. Also Blade einfach nur im Prinzip in die Fresse, 1, 2, 3 und das Ding ist Ende. So, endlich, aber nochmal, Mega-Match, also ich wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, ja, darf man sich nicht angucken, war kacke. Nein, es war ein Riesen-Match, also auf jeden Fall bitte angucken, wer Wrestling liebt und einfach nur das Match gucken will. Nur, ich hatte nach dem Match schon so das Gefühl, was soll jetzt noch kommen? Also was, womit toppt ihr das jetzt noch, AEW? Bin gespannt, oder, Per?
Ja, ich habe mich halt auch so gefragt im Voraus, okay, mit welcher Story treten die beiden jetzt gegeneinander an? Haben die letzten Wochen was miteinander erzählt? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Produkt so intensiv verfolgt und konnte mich jetzt auch durch diese Dinge, die ich eben gesehen habe, nicht daran erinnern, dass die irgendeine Story miteinander haben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gerne in den Kommentaren. Also was ist der Grund, warum die beide gegeneinander antreten? Ich meine, das Continental Classic zum Beispiel, das ist ja vorbei. Da konnte ich dann direkt schalten, gut, an einem Turnier kannst du nicht liegen, gerade bei AEW. Ja, und so richtig hat man da jetzt ja auch nicht irgendwie eine Fehde zwischen den beiden aufgebaut, weil, wie man später ja auch gesehen hat, ist Real Ospreay ja noch in diversen anderen Strängen verankert bei Dynamite. Was ich sehr interessant fand, war dann halt wirklich, wie Real Ospreay gesagt hat, ey Buddy, ich feier dich, geiles Match und wenn du irgendwann mal jemanden in deiner Ecke brauchen solltest, dann weißt du, wo du mich findest. Wo ich mir so dachte, oh, das ist so ein Zeichen so, hey, er bietet ihm seine Allianz an. Also auch ja, nochmal über das Thema, was wir gerade schon angeschnitten haben mit House of Black. Ist das vielleicht jetzt wirklich bald Geschichte?
Er sagt ja sogar, also pass auf, du und Brody King, beide Top-Typen, ihr könntet so viele Titel gewinnen, ne? Und ich würde sogar sagen, ihr braucht dafür gar keinen Anführer, könnt ihr auch alles alleine schaffen. Also schon so dieses, es geht ja schon sehr in die Richtung, naja, also ihr seid jetzt bald, weißt du, so eine Schlange ohne Kopf, aber ihr packt es schon und wenn ihr wen braucht. Hat einen Grund,
dass man das so erzählt, ne?
Ich denke auch, ja. Also könnte natürlich auch sein, dass wir Tony Khan da einfach auf den Leim gehen, aber naja, mal schauen. Es wird zumindest in die Stories, also auch Gerüchte werden in die Stories eingebaut. Ich meine, so AEW Creative Team, die lesen natürlich auch online die ganzen Gerüchte. Also man kann natürlich auch einfach darauf reagieren mit so einer
welches,
kleinen Erwähnung.
Welches Creative Team meinst du? Also meinst du, Tony Khan liest oder?
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Tony Khan hat es irgendwann zwischendurch noch in der Fußballhalbzeit irgendwie gelesen, als er irgendwo anders bei seinen vielen Projekten unterwegs war und sich gedacht, komm, let's go. Ja, okay, wir sehen einen kurzen Rückblick auf letztes Wochenende, Wrestle Kingdom und Wrestle Dynasty in Japan. Ich muss übrigens gestehen, ich hab das so grob überflogen, aber ich muss es noch ganz gucken. Auch da gerne, wenn ihr Match-Vorschläge habt, die ich auf jeden Fall gucken muss, bitte mal in die Kommentare ballern für Wrestle Kingdom und Wrestle Dynasty. Per, du wolltest schon was dazu sagen?
Genau dasselbe bei mir. Also ich habe auch dieses Wochenende beziehungsweise Wrestle Kingdom, Wrestle Dynasty leider nicht so intensiv verfolgt, also auch nur das, was auf Social Media gepostet wurde. Ja. Aber wenn ihr das geguckt habt und eine Meinung dazu haben wollt, dann kommt doch gerne rüber auf Patreon oder als Kanalmitglied auf YouTube, denn da gibt's unseren Puro-Pod mit dem Yannick und dem Elias. Ja. Die haben diese beiden Events wirklich bis ins letzte Detail, ich glaube in 2 Stunden Podcast, auseinandergenommen. Also die beiden sind da sehr, sehr deep im Thema drin. Ja, also auch da hat Spotify Expertise, an die ihr euch gerne mal anheften könnt.
Ach, tolle Werbung, Per. Ganz toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Der Mann denkt auch wirklich immer an alles.
Man könnte meinen, ich arbeite im Marketing.
Könnte man fast meinen. So, die Musik von Private Party ist in der Halle zu hören. Mark Quinn und Isaiah Cassidy kommen raus, die AEW World Tag Team Champions. Auf der Rampe ist es schon so aufgebaut wie vor so einem Club mit so kleinen Bändchen, wo man quasi nicht durch kann, wenn der Türsteher das Bändchen nicht aufmacht. Tische mit Champagner, ein paar junge Damen sind natürlich am Start. Dann sprechen sie über ihre Titelverteidigungen aus der letzten Zeit. Und naja, also die Feier, die muss dann jetzt deswegen natürlich auch sein, ne? Weil man braucht ja, wenn man immer gewinnt, auch mal eine Feier. So, aber dann, die Champagnergläser werden nicht geleert, denn bevor es überhaupt richtig zur Party kommt, kommt auch noch das Hurt Syndicate inzwischen ja raus. Also Bobby Lashley, Shelton Benjamin und MVP, ehemals Hurt Business bei WWE, kommen raus und MVP sagt, ey, also Leute, ganz ehrlich, wir freuen uns ja immer über eine gute Party, wir machen einfach mal mit hier, wir stoßen mal auf dich an, wobei, also eigentlich muss man ja auch sagen, dass dieses ganze VIP-Ding habe ich ja eigentlich erfunden, MVP, und Bobby Lashley meint dann irgendwann, also pass mal auf, also eigentlich wollen wir die zwei Gürtel da haben. Segment ist vorbei und es geht direkt ins nächste Match rein. Wie fandest du das? Bobby Lashley hat jetzt ein Match und es ist so einfach so, das Segment ist Ende und Bobby Lashley geht zum Ring. So ein bisschen plötzlich, aber auch ganz geil, oder?
Ja, eigentlich fand ich ganz cool, weil man hat ja trotzdem so eine Verbindung hergestellt, dass sich Bobby Lashley und Shelton Benjamin anscheinend auch für die Tag-Team-Gürtel interessieren. Mhm. Also das wird der Weg anscheinend mit den beiden sein. Ich glaube, das haben sie nach dem Match, über das wir gleich noch sprechen werden, ja auch dann gesagt. Und erstmal dachte ich so, als dann die Shots eingeschenkt wurden und Bobby Lashley so einen Shot in der Hand, dachte ich mir so, der wird doch jetzt nicht vor seinem Match noch einen Shot trinken. Also der kann doch nicht besoffen wresteln, ja? Also Gott sei Dank hat er den nicht getrunken, ist ein vorbildlicher Sportler, ist danach zum Ring gegangen. Und also ich hätte an MVPs und Shelton Benjamins Stelle diese VIP-Area für mich selber beansprucht und die alle da rausgeworfen.
Absolut, absolut. Ich frage mich tatsächlich aber so, wenn man so ein Athlet ist wie Bobby Lashley, ich glaube, weil der so einen krassen Körper hat, der baut den Alkohol bestimmt ultra schnell ab. Wenn er den gesoffen hätte, der wäre bestimmt gar nicht wirklich voll gewesen. So wie John Cena, der ist ja scheinbar auch Alkoholiker, wie man gerüchteweise irgendwie aus den Nullerjahren so erfahren hat. Naja, so MVP setzt sich an den Kommentatorentisch, ist mit dabei. Wer kommt raus? Es ist Mark Briscoe, der steht gegen Bobby Lashley. Im Ring, die Match-Story zumindest ist klar, Mark ist der harte Knochen, der viel vom körperlich überlegenen Lashley einstecken muss. Briscoe wird ziemlich am Start des Matches schon vom Apron gekloppt, rollt sich dann irgendwie unter den Ring. Lashley will ihn holen und bekommt von unter dem Ring einen Stuhl ab. Ref hat nichts gesehen. Stuhl kommt in den Ring, Briscoe kommt mit einem Senton über den Stuhl, über die Seile nach draußen angeflogen und kann dann Bobby Lashley doch mal ein Stück weit dominieren, wirft Bobby an den Ringpfosten, zeigt eine Schraube von der Ringecke, wirft Bobby Lashley wieder in den Ring zurück. Es gibt den Froggy Bow, Kick-Out bei 1 von Bobby Lashley, Ansage auf jeden Fall danach. Bobby stellt sich in die Ringecke, Briscoe rennt an, aber kommt in den Ellenbogen gelaufen, rennt nochmal an, Bobby Lashley hebt das Bein hoch, geht in die Seile, zeigt einen Spear, Hurtlock hinterher, Mark Briscoe wird bewusstlos und damit wird die Glocke geläutet und das Match ist vorbei. Per, wie fandest du das Match?
Für meinen Geschmack hätte das gerne ein bisschen kürzer gehen dürfen. Also ich finde, hier Bobby Lashley hätte durchaus dominanter gegen Mark Briscoe gewinnen dürfen. Also ich sehe jetzt nicht das Standing von dem Mark Briscoe, der ja so in diversen Storylines immer so ein bisschen so ein Mitbringsel ist, auf der gleichen Stufe wie von dem Bobby Lashley und dem Hurt Syndicate. Und ein Bobby Lashley hätte auch in dieser Konstellation nicht die Hilfe von MVP und Shelton Benjamin meiner Meinung nach gebraucht, wenn man Bobby Lashley wirklich wieder so als Tier auch aufbauen will. Von daher hat mir Mark Briscoe für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Gegenwehr geleistet.
Also ich fand es ganz schön erklärt, so dass es kam ja dann wirklich eigentlich erst so eine richtige Offensive, als er im Prinzip angefangen hat, ein bisschen zu bescheißen, ne? Als Mark Briscoe mal den Stuhl eingesetzt hat und Bobby Lashley dann gegen den Ringpfosten stoßen, ist ja jetzt auch nicht gerade die feine englische Art. Also das fand ich schon ganz nett erzählt, aber ich bin schon bei dir. Also es gibt einfach gar keinen Need, also für mich jetzt aus meiner Sicht, dass du das so erzählst, dass der überhaupt irgendeine Schnitte hat. Lass Bobby Lashley den einfach squashen und fertig. Also in dem Fall finde ich das auch wirklich keine Schande, wenn du gegen Bobby Lashley in 2 Minuten verlierst als Mark Briscoe, dann wirst du wahrscheinlich nicht nach Hause fahren, die dir denken, ja scheiße, meine Karriere ist vorbei, es geht halt nächste Woche genauso weiter. Also ist es alles egal. Deswegen habe ich jetzt nicht verstanden, warum man jetzt das Gefühl hatte, ihn da schützen zu müssen. Trotzdem vom Match her an sich völlig in Ordnung fürs zweite Match auf der Card. Nach dem Match geht's aber auch noch weiter. Das Hurt Syndicate prügelt weiter auf Mark Briscoe ein. Aber es macht jemand den Safe. Natürlich, die sind ja schon in der Halle. Es ist Private Party. Die kommen mit Stühlen in den Ring und können dann so das Hurt Syndicate vertreiben. Heißt, die Fehde bahnt sich an. Wir werden dann wahrscheinlich Hurt Syndicate gegen die Private Party sehen. Wahrscheinlich dann aber irgendwie auch noch mit Mark Briscoe, nehme ich jetzt mal irgendwie dann anfasst. Habe ich gar keinen Bock drauf. Brauche ich überhaupt nicht, weil die sind ja eigentlich nicht zu dritt. MVP ist ja Manager. So, dann sehe ich eigentlich jetzt nicht, dass du jetzt noch eine dritte Person bei Private Party brauchst. Aber irgendwie habe ich das Bauchgefühl, AEW wird's machen. Weil immer, wenn irgend so eine Konstellation ist, wo ganz viele Leute dann irgendwie random mit drin sind, ist Mark Briscoe halt dabei. Deswegen
ja, glaubt, genau,
dass er hier auch wieder mit am Start sein wird. Wo der schon überall dabei war. Irgendwie ist er mit allen befreundet, aber am Ende hilft ihm dann irgendwie nie jemand. So.
Ja, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen so ein Mitbringsel in jede Storyline. Ja, ja. Ach ja, hier, der Mark Briscoe, der ist da noch Backstage. Den können wir noch vom Catering abholen und der kann auch noch mitwirken.
Ja, ja.
So. Ja. Aber vielleicht holt sich das Hurt Syndicate ja auch ein dritten Teilnehmer, vielleicht gibt's da jemanden, ja, der in den Startlöchern steht, MVP, verteilt ja auch fleißig Visitenkarten Backstage. Vielleicht hat sich ja jemand gedacht, den rufe ich doch mal an und frag, ob der mich nicht auch managen will. Ja, ist ja ein erfolgreicher Manager, ein großes Vorbild bei mir natürlich, der MVP. Der macht das sehr, sehr erfolgreich schon viele, viele Jahre.
MVP-er.
Mega. Ach, Mann. Ja. Hätte ich mal früher das gewusst, hätte ich mich mal so nennen können. Scheiße. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Ich find's gut, dass man versucht, in der Tag-Team-Division bei AEW wieder ein bisschen was zu erzählen. Ich find auch eigentlich, Private Party und Hurt Syndicate haben schon so eine coole Connection, weil die beide so dieses VIP-Gimmick, ne, so ein bisschen verkörpern. Also ich könnte mir so ein geiles Segment vorstellen, wo beide so ihre eigenen VIP-Logen irgendwie präsentieren bei Dynamite. Und wer hat die bessere VIP-Loge und keiner kommt in den anderen Bereich rein, sowas. Das finde ich ganz cool. Also ich sehe da schon irgendwie Potenzial, weil ich finde, die Chemie stimmt zwischen den beiden Teams, dass sie was Cooles erzählen können und würde es mir auch wünschen.
Ja, na gut. Also wir sind uns aber einig, Mark Briscoe brauchen wir nicht unbedingt drin, aber ansonsten eigentlich vielleicht coole Story. Mark Briscoe, so wenn der in allen Multi-Man-Sachen drin ist, so ein bisschen so wie so der Obdachlose an der U-Bahn-Station, der sich in jede Schlägerei mit einmischt. Das ist Mark Briscoe bei AEW so ein bisschen. Aber nichts gegen den guten Mark. So, wir sehen als nächstes Match auf der Karte das Casino Gauntlet Match. Jay White und Hangman Page machen den Anfang. Erinnerung daran, der Gewinner dieses Matches, der darf nächste Woche gegen Jon Moxley um den Titel ran. Und so wie ich es verstanden habe, ist das ja so, dass man gar nicht weiß, wie viele Teilnehmer das Match hat. Es kommen einfach immer mehr Leute rein, bis es irgendwann dann den ersten Fall gibt oder die erste Submission. Da liegt schon irgendwas auf der Zunge.
Tobi, wir müssen das kritisieren. Ich glaube, dass AEW-Hörer jetzt denken, oh, jetzt kritisieren die schon wieder das AEW-Casino-Gauntlet-Match, weil ich glaube, Tobi das auch schon ganz oft gemacht hat mit seinen Podcast-Partnern. Aber das ist ja wirklich völlig sinnfrei, ne? Du weißt nicht, wie viele Leute kommen. Es hat ja auch eigentlich gar nichts mit einem Gauntlet, mit dem klassischen Gauntlet-Match zu tun. Das halt zwei Competitor starten, einer wird gepinnt, geht raus, nächster kommt rein, ja? Sondern theoretisch hat der als erstes Jahr rauskommt, die höchste Chance zu gewinnen. Weil wenn ich dann auf Platz, weiß ich nicht, 12 bin und vorher schon irgendwo ein Pin fällt, dann denke ich mir so, ja super, bin ich zu spät gekommen. Hat mir jemand meine Chance genommen. Also du kannst ja ab Sekunde 1 schon mit einem einzigen Pin dieses Ding für dich entscheiden. Das nimmt ja eigentlich den Sinn von einem Gauntlet-Match schon weg. Ich sehe schon, wie ich jetzt hier wieder Gegenwehr bekomme in den Kommentaren, aber das macht halt, genauso wie ich Triple Threat Tag Team Matches, wie der Marcel kritisiere, muss ich halt auch das hier kritisieren, weil da verstehe ich die Regeln auch bis heute noch nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es halt einfach nicht ganz so spannend, weil ich meine, also wenn man jetzt was nimmt, wo auch viele Leute reinkommt, was aber endlich ist, also zum Beispiel beim Rumble ist dann die 30 ja was ganz Besonderes und man kann richtig darauf, boah, geil. Und bei diesem Casino Gauntlet Match kann es halt sein, dass irgendeine Graupe als letzter reinkommt und du weißt nicht, ob danach noch wer kommt und vielleicht war es das jetzt auch. Man freut sich irgendwann gar nicht mehr. Es waren dann irgendwann auch so viele Leute im Match, dass ich dann dachte, ja gut, ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Dann kommt doch noch jemand und dann ist es nicht mal jemand Geiles, sondern irgendwie Lance Archer oder sowas ab einem bestimmten Punkt. Aber gut,
irgendwann verlierst du auch den Überblick, ne? Weil es ist total, ja, keine Battle Royale, wo alle im Ring sind und du über das oberste Seil fliegen musst, sondern die können ja wieder rausgehen aus dem Ring, dann liegen die ein bisschen draußen und du vergisst ja auch irgendwann, wer dann überhaupt noch Teil des Matches ist, wenn dann auf einmal 15 Leute da im Ring stehen.
Wenn es zu viele werden. Und ich fand es in dem Match schon recht viel. Aber komm, wir gehen mal von Anfang an durch. Also wie gesagt, Jay White und Hangman Page machen den Start. Direkt in der ersten Minute werden eigentlich schon Finisher angedeutet. Die gehen nicht durch. Ziemlich schnell gibt es einen Superplex von der Ringecke gegen Hangman Page. Als nächster kommt dann Wheeler Yuta rein. Direkt frisst dann Blade Runner. Aber der Hangman bricht das Cover ab und fertigt White danach noch ein bisschen alleine ab. Als nächster dann Andrew Tate. Es war Ricochet, aber sieht genauso aus. und räumt flummihaft so ein bisschen den Ring auf, arbeitet dann schnell.
Ja,
mit
aber warte.
Wheeler Yuta
zusammen. Der ja übrigens erstmal mit einer Swerve-Musik herauskommt. Also erstmal wird die Swerve-Strickland-Musik angespielt, ne? Weil er den hat er ja letzte Woche fies vermöbelt. Und das war auch der Grund, warum ich mich bereit erklärt habe, heute mit dir Dynamite zu reviewen. Ich habe gesehen, wie ein Heel-Ricochet Blut an seinem Hemd hatte und ein Swerve Strickland wie der böseste Heel vermöbelt hat. Da dachte ich mir so, ey geil, in diesem Leben Ricochet als Heel zu sehen, das muss ich mir anschauen, wie der Typ funktioniert. Ja, die haben dem wortwörtlich Farbe gegeben. Die haben ihm wortwörtlich Farbe verliehen mit dem Blut auf dem, Hemd. Und ich muss sagen, irgendwie finde ich das ja ganz witzig, Ricochet mal als Heel zu sehen.
Ja, aber absolut, ob das funktioniert.
Ist das trotzdem atypisch, das würdest du wahrscheinlich auch gerade sagen, wenn er trotzdem mal herumspringt, die ganzen Spots macht, die das Publikum ja belustigt und entertaint, ne? Das macht ja eigentlich normalerweise ein Heel nicht.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also wenn du das vernünftig machst, dann müsstest du ihm eigentlich, also müsstest du jetzt dafür sorgen, dass die Fans ihn hassen, weil er ihnen nicht mehr das gibt, was sie gerne hätten. Also das wäre jetzt halt das einzig Richtige. Und dann braucht er für die Story auch, finde ich, noch einen Manager. Also nimm zum Beispiel so einen MVP, der ihm quasi einflüstert, ey, du bist ja nicht der Spot-Monkey für alle, du bist nicht das Zirkuspferdchen, du machst jetzt nur noch das, was du musst, das Allernötigste und lass die Fans doch dich hassen, so, weißt du?
Das wie geil wäre es, wenn Ricochet einfach nur noch Chain-Wrestling machen würde von jetzt auf gleich.
Ja, wäre mega.
Ground and Pound, technisches Wrestling, Chain Wrestling, das wäre so witzig. Einfach keinen einzigen Sprung mehr im Match.
Du, aber jetzt mal ganz ehrlich, es wird irgendwann den Punkt geben, da wird er müssen. Und diesen Punkt kommt er besser zuvor. Sonst ist er irgendwann wie Jeff Hardy noch viel schlimmer, weil ich meine, Jeff Hardy hat nie im Ansatz das gemacht, was Ricochet so macht technisch. Ne? Das wird irgendwann auch nicht mehr gehen. Aber gut, lassen wir's. Also er ist trotzdem noch flummihaft unterwegs, aber er arbeitet mit Wheeler Yuta jetzt zusammen. Also ganz klar hier, Hangman und Jay White sind also dann quasi auf der Gegnerseite. Können sich dann gegen die Heels durchsetzen. Als nächster kommt Adam Cole rein, verteilt natürlich unglaublich viele Superkicks. Ich war ja, das muss ich immer wieder dazu sagen, Per, ich war ein riesen Adam Cole-Fan bei NXT Black and Gold, war wirklich mein Lieblingswrestler eine ganze Zeit lang, also wirklich über Jahre eigentlich. Und seit er bei AEW ist, irgendwie ist nie so heiß. Also auch da, der kommt rein, verteilt die ganze Zeit Superkicks und ich denke da und sitze da, sitze da und denke, Alter, genau das hätte ich jetzt bei NXT Black and Gold so gefeiert, wenn er einfach 7, 8 Superkicks verteilt. Aber jetzt irgendwie ist es das nicht mehr. Und ich kann dir nicht ganz erklären, was es ist. Bisschen die Shape, bisschen die Stories um ihn rum, nichts ist heiß.
Gut, in Shape war der Mann eigentlich noch nie so wirklich.
Aber besser.
Aber besser. Ja, ich stimme dir 100% zu. Ich fand ihn bei NXT damals auch super. Ihm hat halt diese MJF-Storyline nicht so gut getan, weil das Booking halt totaler Käse war, wie man diese ganze Heel-Face-Dynamik gestaltet hat. Ich glaube, jetzt hat er mal wieder die Chance, ein bisschen daraus herauszustechen, dadurch, dass die MJF-Storyline jetzt eine Geschichte ist. Man hat ja hier auch so einen kleinen Callback-Spot versucht, ne? Zu NXT TakeOver damals, als der Ricochet den Springboard angesetzt hat und Adam Cole ihm den Superkick gibt. Damals war es ja so ein Springboard-Moonsault. Mhm. Das war so krass damals bei TakeOver, wie die Halle ausgerastet ist. Und man hat ja gesehen, wie Adam Cole ihm wirklich legit ins Gesicht getreten hat bei diesem Move, ja? Das war jetzt so ein kleiner Callback-Spot, aber musst dir mal vorstellen, früher hat man das auf einer großen Bühne bei TakeOver gemacht. Jetzt passiert das halt so random in einem Gauntlet-Match, die Halle so, yay, fertig. Wie viel Impact so ein Move damals gehabt hat. Das ist, finde ich, schon krass, wie das runtergegangen ist.
Gleiches Ding dann auch bei Adam Cole. Ich muss wirklich sagen, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das wahrnehmt. Aber als dann Adam Cole nach den ganzen Superkicks sein Adam Cole, Baby, auspackt, ich fand's recht leise. Also es waren, du siehst schon, dass ein paar Leute mitmachen, aber es ist so gegen früher, wo ich mir auch vorm Fernseher selber die Lunge aus dem Leib geschrien habe, obwohl ich alleine zu Hause war, so, und meine Nachbarn gedacht haben, ich habe einen am Appel. So, irgendwie denke ich, irgendwie, so die Magic kommt da nicht mehr.
Generell ein bisschen schwierig an diesem Abend. Also die mussten schon ordentlich dafür kämpfen, um die richtigen Crowd-Reaktionen zu bekommen. Da können wir auch später nochmal bei der Promo so eingehen von Kenny Omega und so. Also die war schon nicht so ganz einfach, die Crowd.
Ja gut, man muss aber auch dann dazu sagen, ne, fairerweise, wenn du als allererstes Match schon quasi den Main-Event bekommen hast, so als Opener, und die krassesten Spots schon auf der Card waren so mit, ne, dann ist halt die Frage, ob du noch dich von so wenig dann am Ende hinterm Ofen hervorholen lässt. Ne? Naja, gut. Mhm. Panama Sunrise streckt Ricochet nieder und dann kommt der TNT-Champ Danny Garcia raus. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass der ein bisschen aussieht wie die Latino-Version von Bob Backlund?
Ja, schon ein bisschen, ne?
Oder?
Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, ja.
Latino Bob Backlund, Danny Garcia kommt raus, schlägt dann irgendwann drei Leute in der Ecke mit seinem komischen Hüftschwung-Tänzchen da. Das war dann noch irgendwie seine Aktion kurz. Wheeler Utah ist nicht mit in der Ringecke und wird geschlagen, denn mit dem kommt es jetzt zum Schlagabtausch. Ricochet hilft dann Utah aus und die beiden warten zusammen auf den nächsten, der reinkommt. Es ist Powerhouse Hobbs und es hagelt natürlich Supplessen aller Art im Ring. Dann gibt es den Spinebuster gegen Cole, es wird aber von außen eingegriffen und dann treten alle gemeinsam auf Hobbs ein, der dann also von der Überzahl der kleinen Hyänen im Ring übermantelt. Danny Garcia dropkickt draußen Wheeler Utah komplett heftig durch die Abdeckung der Barrikade, also die fällt wirklich ab, das sah ziemlich geil aus, fand ich. Ricochet zählt sich im Ring den Arsch ab, als Hobbs einen Clothesline zeigt, also auch, oder eine Clothesline, auch da muss man ja wirklich sagen, geil, wirklich geil, aber es gibt da auch noch keinen Unterschied zu dem alten Ricochet, so, weißt du, was ich meine, der zählt für die Gegner, der sorgt dafür, dass das Match halt geil aussieht, der ist aber am Ende dann der Loser, so, obwohl er das Babyface ist, so, und jetzt ist er halt
gerade in so einem Multi-Man-Match ist es ja sinnvoll, wenn er nur das Nötigste macht, sich wie die anderen einfach mal aus dem Ring rollt, genau, sich mal einfach ein bisschen verpisst oder so, ne? Da muss er ja nicht einfach alles geben, ja? Wenn er das noch hinkriegt, auch sein In-Ring-Work an sein Heel-Gimmick anzupassen, sage ich, könnte ein Heel-Ricochet vielleicht auch ein Manager, wie du das vorgeschlagen hast, fand ich ein sehr guter Einwand, könnte definitiv klappen, ja.
Ja. Na, sind wir gespannt. Vielleicht bekommen sie es hin, vielleicht machen sie es, wir hoffen es sehr. Roddy Strong kommt rein, arbeitet natürlich direkt mit Adam Cole zusammen und mit Daniel Garcia. Es gibt irgendwann...
Hat sich auch sein T-Shirt einfach nicht rausgezogen, ne?
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, jetzt wo du es sagst, ja, hat er nicht, ne. Ging zu schnell. Der musste ja rein, bevor die nächsten 18 Leute reinkommen. Man weiß ja nicht, wie viele noch kommen, bevor das ganze Roster drin ist. Es gibt zwischendurch einen Snapdragon Suplex von Jay White an Ricochet. Auch da nochmal, zählt wie Jesus Christus am Kreuz. Wirklich in diesem Moment ist Ricochet für unsere Sünden gestorben, glaube ich. Also wirklich, also wie kann man das so wechseln?
Wieder Ostern.
Ja, ist schon wieder Ostern, Leute. Also wirklich, ich bin da ja auch im Zwiespalt, weil ich es halt einfach geil finde, ne? Also für mich, ja, jetzt, du musst Ricochet, das ist vielleicht auch mal eine interessante Meinung zu dem Thema, eigentlich muss der auch gar nicht funktionieren. Für mich könnte der auch 15 Jahre genau das machen, was er jetzt macht, und ich würde am Ende trotzdem sagen, ja, schön, dass er aber immer da war. Einfach für so ein paar geile Spots und für das Selling reicht auch manchmal schon, ne? Also von daher, ich lieb's ja trotzdem. Lance Archer kommt dazu, zerstört kurz alle, aber Lance Archer ist ja nun mal diese Art von Big Man, wo man inzwischen eigentlich weiß, naja, das führt ja sowieso zu nichts. Kebbelt sich dann ganz kurz mit Will Hobbs. Dann kommt Kyle O'Reilly rein. Das Konglomerat tut sich also dann zusammen. Wenig später noch Jeff Jarrett kommt die Rampe runter. Wheeler Utah fängt den aber ab und prügelt ihn in den Backstage. Das heißt, Jeff Jarrett betritt diesen Ring eigentlich niemals.
Ja, er prügelt ihn so rechts von der Rampe irgendwie weg. Mhm. Ne?
Ja, also genau.
Der hat niemals den Ring betreten. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Ein Spot, den ich noch mal kurz erwähnen möchte, den ich sehr unterhaltsam fand, war, wie Lance Archer und Powerhouse Hobbs Ricochet wie so einen Ball durch den Ring geschmissen haben, von der einen zur anderen Seite. Das fand ich sehr unterhaltsam.
Ja, ist es auch. Ja, Ricochet, mit dem kannst du schon viel machen. Rick, ich sag sehr viel über Ricochet gerade, aber Ricochet ist, weißt du, ich glaube, wie man sich als Wrestler mit Ricochet fühlt, wie so ein Vater, der seinen vierjährigen Sohn so ins Meer schmeißt oder so. So fühlst du dich, glaube ich, mit Ricochet, wenn du mit dem im Ring bist. Muss einfach geil sein. Naja, Will Hobbs mäht dann Lance Archer übers Seil. Kyle O'Reilly verteilt noch ein paar Kicks an Hobbs, frisst dann aber plötzlich einen Spinebuster. 1, 2, 3 und das Ding ist Ende. Und jetzt ganz schnell direkt dazu, bevor ich auch auf deine Meinung zum Match gespannt bin. Ich fand das Ende jetzt viel zu plötzlich, nachdem sich das so aufgebaut hat, und auf einmal ist es einfach nur ein Spinebuster und es ist Ende, und ich war so, und da, nach all dem, was bis jetzt war ja geil, also hat ja auch Spaß gemacht, das zu gucken. Danach ist das jetzt das Ende? Und das war's? Wirklich? Okay. Mann.
Das kam für mich auch ein bisschen plötzlich, vor allem, weil ich auch jetzt nicht mit Powerhouse Hobbs als Number One Contender gerechnet habe für den AEW Title. Freut mich natürlich für ihn. Also der Mann hat auch deutlich mehr Showing verdient bei AEW, als er in der Vergangenheit bekommen hat. Aber mir ist so ein bisschen sauer aufgestoßen die Story, ja, die dieses Gauntlet-Match eigentlich haben sollte. Und zwar hat sich ja Jeff Jarrett letzte Woche noch hingestellt, eine Promo gehalten, einen auf emotional gemacht. Er möchte noch mal einmal, bevor er seine Karriere beendet, den World-Title gewinnen. Was ist mit ihm passiert? Der kam raus, wurde direkt von Real Utah verprügelt und ist niemals im Ring erschienen einfach. Der hat gleich noch eine Promo, da gehen wir noch drauf ein. Mhm. Aber der hat nicht mal irgendwas bekommen, diesem Gauntlet-Match.
Wobei das vielleicht dann auch eigentlich wieder die Story ist, ne? Wir können ja gleich mal drüber reden, wie es dann mit der Promo dann am Ende weitergeht, weil ich glaube, das geht dann schon in eine Richtung, in die man vielleicht genau deswegen auch damit will, ne? So nach dem Motto, ey, der arme alte Mann, der kann sich gar nicht mehr durchsetzen und kommt gar nicht erst im Ring an. Vielleicht ist das genau die Story, die man erzählen will. Jedenfalls kommt wer im Ring an, und zwar Renee Paquette nach dem Match für ein Interview und spricht mit Hobbs, fragt ihn, was jetzt diese neue Möglichkeit für ihn bedeutet. Ja, was soll das wohl bedeuten? Der Typ will halt Champ werden. Was soll der sagen, Renee? Also jetzt mal ernsthaft, du hast schon bessere Fragen gestellt, Mädchen. Hallo. So, Will Hobbs will betonen, dass John Moxley natürlich einen großen Anteil daran hatte, dass er bei AEW gelandet ist, aber nächste Woche sorgt er für eine noch größere Überraschung als heute Abend, und er wird John Moxley zu seiner Bitch machen. Interessant, das zu John Moxleys Frau zu sagen, oder?
Ich finde das auch immer so eigenartig, wenn die Renee dann Leute interviewt, wenn es wirklich um eine Story mit ihrem Mann immer geht, ne, so. Weil, also man ist jetzt noch nicht so wie im WWE-TV, denke ich, darauf eingegangen, dass die beiden zusammen sind. Also man hat es, glaube ich, schon mal erwähnt bei
schon.
AW.
Ja.
Aber das ist dann immer so ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, das ist, ich meine, das ist so ein bisschen, sie ist für John Moxley so das, was die Frau von Christian Lindner ja ist, die ja auch bei den Medien ist, als ob sie so ihren eigenen Mann interviewen würde oder so politische Gegner von ihm. So ist es irgendwie auch dabei.
Übrigens, Christian Lindner hat einen Kuchen in die Fresse bekommen bei irgendwann.
Ja, hab ich gesehen. Hat er auch wirklich ein bisschen verdient, muss ich sagen. Naja, egal. Ich hätte ihn auch, aber es soll übrigens Rasierschaum gewesen sein, und wenn ihr euch das Video gleich angucken solltet, er probiert dann so Sephisant von diesem, weil er denkt, das ist halt Sahne, und tut dann so, das ist mir scheißegal, ich leck mir jetzt einfach die Finger ab von der leckeren Sahne, aber es ist Rasierschaum. Naja, das mal so am Rande. War auch ein bisschen Wrestling. Also können wir auch reviewen mal. Vielleicht reviewen wir mal den Wahlkampf reviewen irgendwann, nur so mit körperlichen Sachen, die passiert sind.
Wir machen ja wirklich einen Wahlkampf.
Ja, vielleicht.
Die könnten bei TV Total einen Wahlkampf machen. TV Total Promi-Wrestling. Lindner gegen Merz, gegen Alice Weidel.
Ey, das
gegen,
ist aber gar keine so weit hergeholte Idee. Sowas gab es doch bei Raw schon mal. Irgendwann, bevor Barack Obama Präsident wurde, gab es dann auch mal so ein Match Barack Obama gegen, ich glaube, war es denn Hillary Clinton? Ich weiß nicht mehr, aber da sind die dann so.
Das fand ich wild, wie die so ein ganz billiges Double von beiden einfach genommen haben. So,
ja.
Welcher Idiot als Fan glaubt, dass das jetzt wirklich Barack Obama
und Oder Hillary das war in Amerika. Sind. Eine Menge Leute werden das geglaubt haben. Eine ganze
Stimmt
Menge.
Schon.
Ja. Außerdem war, ey, ganz ehrlich, Trump war halt auch schon als reale Person da, ohne irgendein billiges Double. Also es ist
nicht so. Der hatte Close dann gegen Vince McMahon gemacht, ja.
Ja, nein, die hatte sich aber auch gewaschen, du. Mhm. Naja, gut. Also, wir sehen noch mal einen kurzen Einspieler von der Fehde Christian Cage und Hook. Wird noch mal was zusammengefasst. Singles-Match der beiden sehen wir aber nicht heute, sondern nächste Woche. Wer sich darauf freut, nächste Woche gerne einschalten. Dann reviewt Tobi das Ganze hier auch wieder. Mittlerweile ist Jeff Jarrett aber wieder im Ring mit Ian Riccoboni und wird gefragt, ey, also, wie fühlst du dich denn jetzt nach so einer Niederlage? Fragst du dich denn nicht, ob du noch die nötige Qualität überhaupt in dir hast? Ob du nicht vielleicht auch einfach ein bisschen zu alt wärst vielleicht. Bevor er sich das irgendwie alles überhaupt richtig fragen kann, kommt aber auch schon MJF rein mit dem Mikrofon in den Ring und sagt erstmal, ey, pass mal auf, Ian Riccoboni, raus aus meinem Ring. Der haut dann ab. Und MJF stellt sich nochmal vor und sagt, also ich hole mir auf jeden Fall meinen Titel zurück. Titelgeschehen ist aber gerade auch so chaotisch, weil irgendwie will jetzt ja gerade auch jeder da irgendwie, ne, mal eine Chance haben, obwohl ja gar keiner von denen es überhaupt wert ist, den Titel zu gewinnen. Aber Jeff Jarrett, bei dir könnte das was anders sein, weil du bist ja eine Legende in allen möglichen Wrestling-Ligen und hast schon so viele Titel gewonnen. Ja, wobei, also ich musste eigentlich schon googeln, also weil deine Titelerfolge ja schon so lange her sind.
Zwölffacher World Champion, hat MJF gesagt. Das war mir gar nicht bewusst, dass Jeff Jarrett zwölffacher World Champion bei diversen Promotions ist.
Ich hätte es jetzt nicht erwähnt, weil ich es jetzt nicht nachgeguckt habe, bei welchen Promotions er bei World Champ war, aber ich meine, naja gut, es wird halt auch, also TNA wird halt öfter mit dabei sein wahrscheinlich, ne?
Ja,
also,
gut,
das ist dann aber auch NWA,
TNA,
ne?
War ja bei TNA in charge, ne? Da hat er sich dann ganz gerne mal über andere, bessere Talente gebuckt.
Und wie gesagt, die haben ja lange noch den NWA-Gürtel ausgekämpft in Anfangstagen. Mhm. Also von daher, ja, ist schon ein prestigeträchtiger Titel.
Gehe ich gleich nochmal drauf ein, ne?
Dann mach das mal. So, also jedenfalls ist das für MJF schon alles furchtbar lange her und sagt dann mal, pass mal auf, Jeff Jarrett, deine Uhr hier bei AEW, die tickt, denn dein Vertrag, der ist ja nur noch ein Jahr gültig. Ich bin mir zwar sicher, dass du eigentlich einen längeren Vertrag haben wolltest, aber Tony Khan sieht einfach nicht mehr in dir. Also du hast jetzt noch 12 Monate Zeit, um zu beweisen, dass noch ein bisschen was in dir steckt. Und ich, MJF, ich kann dir dabei helfen und ich muss das wahrscheinlich auch, weil du hast ja ansonsten gar keine Chance, mein Lieber. So, und wenn MJFs Hilfe dann Früchte trägt, dann will er aber das allererste Titelmatch natürlich haben. Streckt dann seine Hand aus, Jeff Jarrett nimmt nicht an, schnappt sich das Mikro von MJF und sagt, pass auf, ich erkenne an, dass du ein World Champion warst, aber du bist einfach noch zu jung, das alles zu checken. Man lernt natürlich aus Niederlagen und deswegen ist das ja eigentlich top für mich. So, ob ich noch einmal in alte Spots kommen kann, mal gucken. Aber du bist ein One-Hit-Wonder. Fans nehmen das als Chant dann auch kurz mit, da waren sie dann mal da. Jarrett erzählt noch, dass er alle möglichen Höhen und Tiefen erlebt hat im Business, aber auch privat natürlich und weiß, dass er den Berg jetzt nochmal neu erklimmen kann, nochmal an die Spitze kommen kann. MJF hätte im Casino Gauntlet Match teilnehmen können, aber war sich zu fein dafür und Jarrett ist sich sicher, dass er die Hilfe von MJF auf gar keinen Fall braucht, egal was MJF ihm anbietet, haut MJF das Mikro nochmal vor den Latz und haut dann aus dem Ring ab und MJF ist wütend. Per.
Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass MJF bei seinem Entrance einfach sein Kaugummi in seine Hand gespuckt hat und mit seinem und das Kaugummi einfach irgendeinem Fan ins Gesicht geworfen hat beim Entrance. Das ist einfach ein fucking Junge, der scheut sich vor gar nichts.
Aber schon aufgemacht.
Kann ich mir merken.
Der
ist geil. Das feiere ich.
Ja.
Also ich habe so ein bisschen mein Problem mit Jeff Jarrett. Also ich verstehe, was AEW hier versucht, auch mit der Promo letzte Woche, aber das passt halt null zu Double J. Das passt null zu ihm. Man versucht hier irgendwie so eine Daniel Bryan Underdog Storyline mit Jeff Jarrett aufzubauen. So, ja, kann der alte Mann in seinen letzten Tagen denn nochmal einen Titel gewinnen? Ja, man versucht so ein Mitgefühl für die Fans, für Double J zu entwickeln, dass sie mit ihm mitfiebern. Oh, kurz vor seinem Karriereende muss er nochmal einen Titel gewinnen. So, als ob er irgendwie jetzt 45 wäre oder so. Weißt du, wie so ein Catcher, der gerade im Herbst seiner Karriere ist, aber halt noch eben top fit ist, so. Und dadurch, dass Jeff Jarrett halt in der Vergangenheit schon auch ein ekliger Heel war und auch schon ewig mit im Game dabei ist, glaube ich, finden das viele Fans auch schwer, da dieses Gefühl, das AEW versucht zu transportieren, mitzuempfinden. Weil ich denke mir jetzt nicht so, ja, ich fieber halt schon für den Jeff Jarrett mit. Also der hat ja damals in TNA, hat er sich ja selber zum World Champion gebuckt und so. Fand ich richtig gut. Und also darf der gerne nochmal machen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass der alte Mann nochmal ganz am Ende seiner Karriere jetzt hier den World Title erringt. Und Jeff Jarrett war ja auch nicht so eine lineare Kurve, die nach oben ging, sondern er war einfach so eine Konstante. Der ist immer so, immer wie so eine gerade Linie in seinem Leben in der Wrestling-Welt verlaufen. Ja, der hatte wenig Achterbahnfahrten so in seiner Karriere. Er war einfach so eine konstante Linie. Ja, der macht das Gleiche schon seit, was weiß ich, 35 Jahren oder so. Deswegen finde ich das ein bisschen schwer, so eine Storyline mit so einem Charakter zu erzählen. Man hat noch einen MJF damit als Gegenspieler gestellt, weil man vielleicht merkt, okay, man braucht jetzt einen richtig starken Heel, um eben Jeff Jarrett in diese Face-Position zu drücken. Und wer ist dafür besser prädestiniert als MJF? Aber selbst mit ihm kam so die Crowd-Reaktion nicht an. Also die Crowd war relativ tot so bei seinem Segment. Obwohl das ja, glaube ich, in Tennessee war, was ja auch der Homestate von Jeff Jarrett ist, ne?
Das weiß ich nicht, kann gut sein, dass du recht hast, müsste ich nachgucken, aber ich habe es nicht ganz so gesehen wie du, so, ich würde es nicht mit Daniel Bryan oder Bryan Danielson vergleichen, sondern vielleicht eher so mit, also ich glaube, was AEW machen will, ist eher so diese Ric Flair-Story, so nach dem Motto, oh mein Gott, da geht es bald in Rente und vielleicht schafft das nochmal und sobald er dann irgendwie...
Das ist das gleiche wie mit Sting.
Ja,
wie mit Sting und den Tag-Team-Titel, aber ja. Sting war trotzdem noch in einer anderen, also nicht in einer anderen Verfassung, aber der hat ein ganz anderes Standing in seiner Karriere gehabt,
genau.
Dass so eine Storyline bei einem Sting Sinn gemacht hat, als sie halt bei so einem Jeff Jarrett Sinn macht. So, da denkt sich halt jeder, warum soll ich denn mit dem mitfiebern? Den habe ich damals schon bedingt gefeiert und feiere ihn heute noch bedingt. Der war halt immer dabei, aber...
Also ich wollte gerade genau das sagen, also ne, ich hätte es mit Ric Flair verglichen und auch dann ist natürlich so die Frage, naja, also das ist halt nochmal was ganz anderes, ob du jetzt so einen mega, mega, mega Star hast, so, oder halt Jeff Jarrett. Übrigens, es gibt bei AEW aber noch jemanden, dem ich diese Story dann eher geben würde und das ist tatsächlich Goldust, also Dustin Rhodes, wo ich sagen würde, das wäre halt geil, ne, wenn du diese Story hast von, gib ihm nochmal einen Titel und dann geht der Mann in Rente, das irgendwie, bei dem würde ich sagen, boah, 30 Jahre im Game gewesen, immer unterm Radar, hat aber schon ein paar geile Matches auch bei AEW rausgehauen, hier gegen Cody zum Beispiel.
Das hat man ja ein bisschen liegen gelassen. Da haben wir doch damals auch bei Collision oder Rampage, glaube ich, drüber gesprochen, weil der da auch so ein paar geile Segmente gehabt hat, wo man so dachte, der kündigt gerade so sein vielleicht bevorstehendes Karriereende an. Jetzt nochmal vielleicht ein letzter TNT-Title-Run von Dustin Rhodes, aber das hat man ja auch leider weggeworfen. Mit ihm wäre das aber deutlich besser, hätte das deutlich besser funktioniert, denke ich.
Ja, finde ich auch. Naja, so. Wie auch immer, wir sind gespannt. Nur das eine vielleicht noch als letztes. Ich finde auch nicht, dass MJF eigentlich die Person ist, die sagt, ich push jetzt genau den Double J und will dann den ersten Title Shot, als ob du den dafür brauchst. Also das ist auch noch nicht ganz so, also das kann eigentlich nicht die Intention von MJF sein, weil also da braucht er bestimmt nicht Jeff Jarrett für, um an den Titel zu kommen. Das ist irgendwie Quatsch. Ne? So.
Gewinn mal den Titel, damit ich auch endlich mal wieder eine Chance bekomme. Und mir sind, ja,
dafür musst du erst Jeff Jarrett
auch anders schaffen.
Also das ist wirklich Quatsch. Naja,
gut. Eine Frage, ja. Tobi, ne? Wo wir jetzt ja so zwei Vergleiche haben von WWE und AEW. Jeff Jarrett Farewell Tour oder John Cena Farewell Tour? Was würdest du gewichten?
So? Ich sag mal so, bei John Cena haben wir nur ein J und bei AEW haben wir Double J.
Dann definitiv Jeff Jarrett.
Schon mehr.
Double J hat schon mehr Gewicht. Ja. Gehe ich mit.
Rückblick auf den Angriff gegen Darby Allin Ende 2024 sehen wir nochmal. Dann kommt Cope mit dem Mikrofon in den Ring und spricht sofort John Moxley an. Er sagt nochmal, ey, als ich verletzt war, ne, da wurde die Karriere von Brian Danielson beendet. Darby Allin ist verletzt worden, aber jetzt bin ich zurück und ich will mit FTR zusammen die Death Riders jagen. Moxley, du hast mal gesagt, keiner im Roster ist den Titel wert, aber da widerspreche ich dir. Ich bin der Typ, der sich jahrzehntelang durchgekämpft hat, immer wieder zu absoluter Höchstform zurückgekommen, habe schon harte Kämpfe gehabt gegen Eddie Guerrero oder Malakai Black, also ich meine, das ist auch so übrigens so eine Gegenüberstellung, wo ich denke, ja, also nee, Malakai Black feiert sich, lassen wir ihm das mal einfach, hat sich schwere Knochenbrüche zugezogen und so weiter, aber hat immer weitergemacht, also was soll Jon Moxley bitte überhaupt haben, was mich aufhalten kann, und Jon Moxley will die Frage scheinbar direkt beantworten, denn er kommt auch direkt selbst in die Halle mit Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta, werden aber direkt von Dax Harwood und Cash Wheeler attackiert. Cope steigt dann in den Brawl ein. Jetzt sind die Seiten quasi gleich groß, ja. Und Cope und Jon Moxley stehen dann quasi alleine im Ring, weil sich die jeweiligen Member der, naja, Stable kann man ja vielleicht bei Edge noch gar nicht sagen, aber die Verbündeten sich gegenseitig aus dem Game nehmen. Plötzlich kommt dann aber auch noch Marina Shafir dazu, die Moxley den Koffer gibt. Da ist ja, soweit ich weiß, der Titel drin. Cope dann ablenkt und dann wird er auch noch von Pack angegriffen. Also jetzt ist es doch die völlige Überzahl am Ende. Der Ex-Edge zieht dann so ein bisschen den kürzeren. Moxley setzt noch einen Bulldog-Choke an, lässt sich eine Plastiktüte geben, will sie dann einsetzen, um ihn damit zu ersticken, warum auch nicht. Aber dann kommt Powerhouse Hobbs hinzu, um den safe zu machen. Ich habe erst gedacht, hä, was macht der denn da? Bis mir wieder eingefallen ist, ach ja, der hat ja nächste Woche ein Match gegen Moxley. Logisch, ich habe es kurz vergessen. Verjagt dann quasi alle aus dem Ring. Staredown wir können uns auf kommende Woche freuen, wenn dann Powerhouse Hobbs gegen Jon Moxley in den Ring steigen muss. Und irgendwie ist Adam Copeland auch noch mit drin. Eigentlich ein ganz cooles Segment.
Ja, aber du hast ja gerade quasi schon am Ende so ein bisschen auch das Problem beschrieben, als du gesagt hast, ach ja, Hobbs kam ja auch noch raus, weil der hat ja übrigens nächste Woche ein Titelmatch. Das ist so das Ding, man erzählt hier was und das ist auch völlig okay, wie man das erzählt. Aber es nimmt halt schon irgendwie so ein bisschen vorweg, warum soll ich glauben, dass Powerhouse Hobbs nächste Woche den Titel gegen Moxley gewinnt? Man versucht schon andere Stories zu erzählen, andere Leute aufzubauen und das lässt mich halt nicht glauben, dass Hobbs nächste Woche irgendeine Chance hat, sich den World Title zu ergreifen. Ja, das ist ja bei AEW immer eh so, die bauen ja relativ kurzfristig auch so ein paar World Title Competitors auf, wobei ich auch sagen muss, dass man jetzt viele verschiedene Leute hat, die ihr Auge auf den World Title werfen. Du hast MJF, der das in diversen Segmenten betitelt, du hast einen Jeff Jarrett, der auch sagt, er möchte den World Title gewinnen, dann hast du einen Darby Allin, der auch gehandhabt wird, so ey, vielleicht kriegt der eine geile Storyline zum World Title. Hangman Adam Page ist auch noch immer so ein bisschen in der Hinterhand. Also du hast schon so viele Competitor. Ach, Christian Cage nicht vergessen, der hat ja den Contract, ne? Also der kann auch jederzeit eincashen. Also du hast schon einen gewissen Pool an Leuten jetzt zusammen aufgebaut, wo jeder von denen die Chance bekommen könnte, ja. Aber du musst dann halt auch dann irgendwann in eine Richtung gehen und dann sagen, hey, wir entscheiden uns für den oder den oder den und der soll dann den World Title gewinnen. Für mich wäre es am ehesten so, also ich würde es so booken, dass Edge am Ende den World Title gewinnt gegen Jon Moxley und direkt aus der Hinterhand ein Christian Cage kommt, dass man diese Storyline auch wieder auferleben lassen kann. Christian Cage gegen Cope. Ja, also ich glaube, das wäre eigentlich ein sehr guter emotionaler Weg, auch mit wo ich relaten könnte, den man gehen sollte. Aber man muss sich halt irgendwann auch entscheiden, in welche Richtung man geht. Es ist gut, dass man viele aufbaut, aber man muss halt sich irgendwann für eine Fahrbahn entscheiden.
Ja, sonst wird's zu verwirrend, da bin ich ganz bei dir. Wir sehen ein Video von Mariah May, die über das erste Women's Casino Gauntlet Match in der kommenden Woche, was ja ansteht, spricht. Ist gespannt, welche Frau sich also als würdig erweist, ne, gegen sie anzutreten, aber wird von Harley Cameron unterbrochen. Wie die spricht, ist ja unglaublich. Wobei, dich freut's bestimmt. Das ist ja genau das, was du von NXT gewohnt bist, dass da irgendwelche Leute wie auftreten, als würden sie in einer Muppet-Show irgendwie sitzen. Sagt sie, will den Fans einen kleinen Appetizer anbieten und will ein Match bei AEW Collision am Samstag gegen die Championess haben. May ist einverstanden, aber nur, wenn der Titel nicht auf dem Spiel steht. Und damit ist das Match dann fest. Vielleicht ein ganz kurzer Take von dir. Feierst du es wirklich? Ich hab's gerade einfach mal so in den Raum geworfen.
Ich fand's tatsächlich ganz witzig.
Ich fand's wirklich ein bisschen drüber. Ich fand's drüber.
Ja, es war drüber, aber irgendwie hat's mich doch unterhalten. Also ich kannte tatsächlich Harley Cameron einfach nicht. Bis jetzt nicht viel von der gesehen bei Dynamite. Wusste auch nicht, dass jetzt Mariah May da so eine neue Dame an ihrer Seite hat. Also anscheinend scheint das ja so der neue Sidekick von Mariah May zu sein. Ne? Also man versucht sowas Ähnliches zu spielen wie mit Toni Storm und Mariah May. Und na klar, wirkt das so ein bisschen kopiert. Aber andererseits, ja, bin ich mal gespannt. Die beiden haben ja ein klares Bild von sich selber, ne? Wenn man die Outfits begutachtet.
Das ist schon richtig. Apropos Toni Storm, die steht im nächsten Match, dem vierten auf der Card. Three-Way-Match, die Siegerin dieses Matches erhält. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass das ja die beste Nummer ist. Die Startnummer 1 im Women's Casino Gauntlet Match nächste Woche. Chris Deadlander gegen Toni Storm und Willow Nightingale. Das Match beginnt mit vielen Roll-Ups. Toni Storm wird mit dem Kopf gegen die Lustgrotte von Deadlander gehebelt. Das ist mir direkt in Erinnerung geblieben.
Lustgrotte ist auch ein geiles Wort, Junge. Aber auch was für ein Spot, ne? Dass sie so tut, als ob sie einen in die Eier bekommen hat. Das finde ich auch immer geil,
mega,
wenn die
Frauen
so einen,
ne,
Spot machen.
Ja, hallo? Wir dürfen den Spot doch auch mal machen. Naja, aber es ist mir tatsächlich sehr lebhaft in Erinnerung geblieben. Also eigentlich alles richtig gemacht an der Stelle. Toni Storm ist mit simplen Moves over, ne? Snapmares ohne Ende, auch ein doppelter Snapmare, der dann total abgefeiert wird von der Crowd. Willow zeigt einen Cannonball gegen beide Kontrahentinnen. Death Valley Driver hinterher gegen Storm, Cover, aber es gibt einen Kickout. Dann werden viele Moves gedoppelt. Also ich habe mir aufgeschrieben, es gibt irgendwie so Headlock hinter Headlock, dann gibt's irgendwann German Suplex, quasi auch, dann kommt der nächste dahinter und dann gibt's einen Double German Suplex. Das passiert mit ganz vielen Moves dann irgendwie, also immer so ein bisschen Schema F. War mir ein bisschen zu konstruiert, bin ich nicht so ein mega Fan von. Aber wer es mag, Willow wird dann aus dem Ring gedrängt von Statlander. Statlander zeigt den Saturday Night Fever gegen Storm. 1-2-3, das Match ist nach, ich würde sagen, ungefähr 10 Minuten durch. Für mich, ehrlich gesagt, schwächstes Match auf der Card, wo man aber auch jetzt sagen muss, dass da halt auch wirklich Klopper drauf waren auf der Karte, ne?
Ja, allein der Opener, also dagegen kannst du eigentlich nur abstinken. Und ich fand es trotzdem okay, weil das Match halt einen Sinn hatte, ne? Es ging ja um die Startnummer 1, die ja in diversen Matcharten eigentlich nicht die beste Startnummer ist, aber im Casino Gauntlet Match ist es die beste Startnummer, denn du kannst ja direkt dann auch das Gauntlet Match gewinnen. Von daher hatte das schon hier einen Sinn, dass sie gegeneinander angetreten sind. Man spielt jetzt so ein bisschen die Toni Storm Story weiter, ne? Die schizophrene Dame, die zurückgekommen ist, jetzt denkt, sie wäre wieder der Rookie von damals und sich alles erkämpfen muss, hatte ja auch noch ein kurzes Backstage-Segment im Anschluss, über das wir jetzt sprechen.
Yes, also du hast schon gesagt, hast dich selbst zum Rookie ernannt, auch nochmal bei René Paquette im Interview. Die Niederlage kommt für sie überhaupt nicht überraschend, ist einfach noch nicht bereit, die anderen sind einfach erfahrener als sie. aber sie gönnt es Chris Deadliner ja auch schon, es kann nicht immer Tony Time sein. Ich muss wirklich sagen, ich find's hardcore lustig, also muss man schon wirklich sagen, also Toni Storm ist für mich so ein bisschen weiblicher Chris Jericho, die es irgendwie echt schafft, sich immer wieder neu zu erfinden aber diesen Charakter, also sie, was heißt neu erfinden, sie spinnt ihn halt weiter, also es zahlt ja auch auf die Vergangenheit alles ein, ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, jetzt hast du ein anderes Gimmick und bist jetzt plötzlich wie Apollo Crews, auf einmal hast du eine andere Nationalität und sprichst anders, sondern es ist ja wirklich mit Hand und Fuß und irgendwie eine witzige Story dabei, also von daher, ich feiere das sehr krass.
Ja, und Toni Storm ist auch einerseits das perfekte Beispiel, was auch ein Wechsel von WWE zur AEW bewirken kann, wenn du viel kreative Freiheit hast. Ja, also wenn du ihren Run bei WWE siehst, wo sie ja wirklich nur auf dieses Gimmick, was sie jetzt ja gerade wieder spielt, auch ein bisschen verhöhnt, sage ich mal, ihr altes Gimmick. Mhm. Wenn du das einfach siehst und was die jetzt für ein Potenzial bei AEW hat, was die aus sich gemacht hat, wie gute Geschichten die erzählt hat, ja, was das eigentlich für eine richtig gute Schauspielerin ist, so, da merkst du mal, wenn du manchen Leuten eben die Chance gibst, die sie vorher nicht hatten aufgrund von Booking-Entscheidungen, dann können die richtig was daraus machen. Und Toni Storm ist so jemand, der für mich die Damendivision richtig aufwertet, ist für mich die beste Dame bei AEW, weil sie ist eine starke Catcherin, und sie kann halt auch einfach Stories erzählen. Also sie weiß einfach diesen schmalen Grat zwischen Wrestling und Stories erzählen zu verbinden bei AEW, was halt vielen Damen fehlt.
Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sie eine der besten Catcherinnen bei AEW ist, aber das ist völlig egal.
Nee, aber eines der besten Gesamtpakete.
Ganz genau, weil die andere Seite so groß ist und du daran wieder merkst, ey, wie viel das dann doch wert ist, dass jemand das einfach kann, ne? Wobei AEW
die sticht halt total hervor,
nach wie vor manchmal einfach zu wenig Wert drauf gelegt wird. Auf solche Leute musst du halt setzen, weil die machen dir die Hallen voll, weil die erzählen Geschichten und das ist das, was Kohle bringt.
Deswegen sind Leute ins Wembley gekommen, wegen Toni Storm gegen Mariah May. Deswegen.
Absolut. Wir haben uns den ganzen Abend drauf gefreut. Immer wieder ist geteased worden in der Show. Das große Comeback von Kenny Omega steht jetzt zum Ende der Show an. Es gibt also eigentlich kein Main Event. Also theoretisch war das eben Main Event, aber eigentlich ist Kenny Omega jetzt ohne Match Main Event. Also wir schalten zurück in die Arena, Kenny Omega.
Ist auch mal was Neues, ne? Also kein Match als Main Event bei Dynamite zu haben.
Ja gut,
haben,
also
ne?
theoretisch gibt's ja immer eins. Sobald es überhaupt ein Match gibt, ist es auch Main Event, so, ne? Wenn es dann
wieder ja, nichts mehr kommt. Aber ich meine, dass du mit einem Match nicht die Show beendest, das ist relativ selten der Fall. Ja,
und nicht mit einem Brawl.
Oder einem Brawl, ja genau.
Also Kenny Omega kommt raus und ich muss wirklich, ich mach's jetzt sofort. Ich wollte es eigentlich am Ende machen, aber ich mach's mal direkt. Kenny Omega kommt raus, so ein bisschen Nebel und so, und mir ist sofort der Unterschied zu WWE irgendwie aufgefallen. Guck dir einfach mal so ein Roman Reigns Intro an. Die Aufmachung, die epische Musik, alles wirkt groß. Jetzt noch bei Raw auf Netflix. Also das war auch eine Show. Marcel hat auch viel kritisiert, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Mhm. Aber wir waren uns einig bei die Aufmachung. Es hat alles groß gewirkt. Und dann kommt Kenny Omega raus, war extrem lange weg. Die Musik klingt irgendwie billig. Er kommt aus dem beleuchteten Nebel und das sieht aus wie der nebelige Zimmerboden aus den 90ern bei meinen Eltern im Wohnzimmer, so den wir damals hatten. Omega selber sieht ein bisschen auch gekleidet, der sieht so ein bisschen aus, als würde er, keine Ahnung, in einem Zoofachgeschäft arbeiten. Jedenfalls wirkt es nicht im Ansatz so groß, wie es sein sollte. Oder hast du das anders gesehen, Per? Spinn ich?
Nee, da muss ich dir zustimmen. Also bei der Musik würde ich widersprechen, die fand ich schon ganz, ganz cool. Ich glaube, das war die gleiche Musik, mit der er auch bei Wrestle Kingdom rausgekommen ist, wo er bei Ray ja auch ein sehr, sehr starkes Match hatte. Also der Mann ist auch wieder fit, ne? Das können wir auch an der Stelle mal wieder sagen. Aber das liegt halt einfach auch an der Produktion von AEW. Also man hat so ein bisschen was versucht, aber die Kamera wackelt dann eben schnell zum Entrance und Kenny Omega kommt da heraus. Ja, das ist halt einfach irgendwie nicht das Wahre, sag ich mal. Also
es hat nicht diese, wie soll ich sagen, dieses Zurückhalten,
diese Aura,
wodurch es einfach episch wird, sondern es ist so ein bisschen, es wirkt halt irgendwie, weiß ich nicht, wie wenn früher im Fernsehen die Power Rangers sich irgendwie verwandelt haben und auf einmal irgendwie verschmolzen sind zu einem großen Dino oder keine Ahnung was. So dieses billige Ding meine ich damit. Weißt du, was ich meine? Irgendwie auf so eine Art ist es billig und nicht.
Und er hatte auch so einen gelangweilten Ausdruck beim Entrance. Er kam so raus, so, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Aber da war zu wenig Spannung in seinem Körper. Wenn ich das jetzt mal wieder mit WWE vergleiche, dann siehst du ja auch durch diverse Social-Media-Videos, wie Triple H vor der Show mit den Leuten interagiert und sagt, hey, wenn du deine Entrance hast, dann bam, 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 hier muss das Licht angehen. Ne? Also allein schon von der Produktion, ne, als hier B-Fab zum Beispiel ihr allererstes Singles-Match bei WWE hat, wurde ja auch danach nochmal so ein Social-Media-Video eingeblendet, wie die ganze Organisation davon abgelaufen ist. Ne? Wir wollen dich direkt präsentieren. Hier, wenn du dahin gehst, dann machst du die Pose, dann geht dieses Licht an. Ja, also das wird bis ins Detail geplant, wie es am Ende ausproduziert wird. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass das so bei AEW genauso gemacht wird, dass sich Tony Khan der halt eben viel zu viel macht, dann auch die Zeit dafür hat, sich die Zeit zu nehmen für seine Talents. Hey, wir produzieren heute was richtig Geiles. Das hat er wahrscheinlich damals bei CM Punk gemacht. Das wurde ja auch eingeblendet, wie die in der Gorilla Position die verschiedenen Kameraperspektiven eingefangen haben. So, jetzt auf Kamera 1, jetzt auf Kamera 3, jetzt auf Kamera 5, ne? Um das wirklich geil auszuproduzieren. Mhm. Da hat er sich richtig Mühe gegeben, aber das fehlt halt an diversen anderen Ecken. So wie jetzt beim Kenny Omega, der wirklich vor einiger Zeit noch das Zugpferd von AEW war, der einen coolen World-Title-Run hatte. Und diese Aura musst du halt auch einfangen. Die kommt einerseits vom Catcher selber, aber andererseits kommt die auch von der Produktion der Company, die das machen muss. Ja, und da fehlt es einfach dran.
Es werden einige Leute vielleicht sagen, naja gut, aber darauf legt AEW halt nicht so den Augenmerk. Die wollen halt eher geiles Wrestling machen und so. Aber es ist ja, also der Job, den Tony Khan macht, der heißt ja Promoter. Er muss das ja promoten. Also geiles Wrestling machen kannst du, wie du willst. Aber du musst es mir so promoten, dass ich denke, boah geil, da musst du auf jeden Fall dabei sein, wenn dieser Typ mit dieser Aura sein erstes Match hier wieder hat. Aber das ist mir jetzt nicht so vorgekommen. Aber gut, gehen wir mal vielleicht inhaltlich darauf ein, was er überhaupt sagt. Vor ungefähr einem Jahr ist er ins Krankenhaus gekommen, wäre später reingegangen, wäre vielleicht dran gestorben, war eine emotionale Achterbahn für ihn, als er operiert wurde und dann endlich wieder letztes Wochenende in Japan in den Ring steigen konnte. Der Arzt war sich nicht sicher, ob er jemals wieder auf sein altes Level kommen kann. Und er hat sich gefragt, ist es das überhaupt wert jetzt, ne? Aber zwischenzeitlich hat er schon aufgeben wollen, kam ihm vor wie die einfachste Lösung. Aber es ist nun mal der Sinn in seinem Leben, Wrestling. Und im Match gegen Gabe Kidd und heute, als er rausgekommen ist, hat er seinen Sinn wieder gefunden. Es ist Wrestling, ja, er ist vielleicht nicht mehr der gleiche Kenny Omega wie früher, aber er will zumindest alles Mögliche versuchen, um auf sein altes Level zurückzukommen. Der Unterschied ist, er macht es nicht mehr für Geld, sondern er macht es nur noch für sich selbst. Dann wird er unterbrochen von Don Callis. Der kommt in die Halle, aber Omega lässt ihn gar nicht zu Wort kommen, stürmt sofort aus dem Ring. Auf der Rampe sind dann aber Lance Archer und Brian Cage am Start und Kenny Omega kann sich nicht mehr gegen seine Feinde zur Wehr setzen. Kyle Fletcher kommt noch dazu, verpasst Omega Schläge nochmal in den Bauch. Beatdown wird von Will Ospreay dann unterbrochen, der mit einem Stuhl den Safe machen kann. Im Ring dann noch Will Ospreay und Kenny Omega. Will Ospreay hat den Stuhl noch und hält ihn schon so hin, als ob er jetzt vielleicht doch Kenny Omega, der sich gerade aufrichtet, damit schlägt. Kenny Omega schaut ihn an und Will Ospreay lässt den Stuhl dann doch noch fallen. Es gibt einen Staredown nochmal zwischen den beiden und wir bekommen die Ankündigung, dass Omega nächste Woche gegen Brian Cage in den Ring steigt. Und damit ist das Ding durch. Und Per, du schüttelst schon den Kopf.
Fängt der Fisch doch wieder schon vom Kopf an zu stinken. Direkt für nächste Woche das Comeback-Match von Kenny Omega. Der kommt da raus und Kenny Omega ist ein grandioser Wrestler. Da kann man nichts dran aussetzen. Kenny Omega hat auch einen geilen Look. Also der hat eigentlich alles, was ein Pro-Wrestler mitbringen sollte. Er ist aber bei Weitem leider kein Promogott. Also der hat hier wirklich eine sehr, sehr emotionale Story, die er mitbringt, ja. Der war wirklich krank. Also hier verschwimmt wieder Realität mit Entertainment, ja. Das ist real, was der Mann da erzählt. Der hätte wirklich draufgehen können im Krankenhaus. Aber das, was der erzählt, sorry, das hat mich einfach null mitgenommen. Mhm. Also der hatte so eine emotionale Story, die er erzählt hat, aber auch das Publikum war so, oh, Also das hat von vorne bis hinten leider so gar nicht gezündet. Da war jetzt keiner emotional mitgenommen in der Crowd und das hat mich dann auch so ein bisschen gestört und darauf kommt dann noch, dass du direkt sagst, ey, nächste Woche übrigens Kenny Omega, großes Match, also der erzählt gerade, wie krank er war, ja, und wie hart und steinig der Weg war zurück in den Ring und man wirft ihn direkt nächste Woche dann, oh, komm, Don Callis kommt raus, die hatten ja mal eine Beziehung zueinander, war ja mal sein Manager, hier übrigens, was sind seine Schützlinge, bam, 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 ja, nächste Woche gegen Brian Cage übrigens, wo ich mir denke, wow.
Das
kam wieder sehr plötzlich.
Nee, und es war mir auch, ich bleib mal bei dem Wort billig. Ich fand die Produktion billig und ich finde auch diese Story dann jetzt billig, wenn das jetzt eine Story sein soll. Also, er kommt zurück, bau ihn doch erstmal auf, gib ihm doch Zeit, lass Leute rauskommen, mit ihm diskutieren. Nein, Kenny Omega ist zurück. Okay, Jungs, raus, Brawl. Brawl? Und nächste Woche tritt er gegen einen von den Leuten an. Das ist dann auch einfach noch Brian Cage. Nichts gegen Brian Cage, aber Entschuldigung, Kenny Omega kommt zurück, da will ich ihn nicht als erstes gegen Brian Cage sehen. Gib mir irgendwas Gehaltvolles. Also, es tut mir wirklich leid.
Brian Cage profitiert davon nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Und weil du gerade nochmal billige Produktion gesagt hast, das, was da noch am Ende passiert ist, das war auch ein totaler Produktionsfehler. Ich weiß nicht, ob da niemand Kenny Omega signalisiert hat, hey, die Show läuft noch, aber er dachte, er war im Ring. Er dachte wahrscheinlich, die Show wäre schon off-air gegangen, weil er wollte noch ein Off-Air-Segment an die Halle richten. Man hat nämlich gesehen am Ende, wie er das Mikrofon aufnimmt, versucht reinzusprechen, das Mikrofon war aber aus, die Kommentatoren reden, moderieren ab, kündigen nochmal die Matches für nächste Woche an und die Show geht off-air. Also die Show geht off-air mit dem Bild, wie Kenny Omega eigentlich nochmal versucht, was zu sagen. Und so guckt so, oh, ist ja gar nicht anders, Mikrofon. Also da stimmte auch die Abstimmung von vorne und hinten nicht. Also auch wieder Produktionsfehler, billige Produktion, was du gerade angesprochen hast. Damit ist man auch aus dieser Show rausgegangen. So wie das Segment angefangen hat, ist man auch aus dieser Show rausgegangen. Und das ist wirklich nicht gut.
Mhm. Ja, du, lass uns vielleicht zum Fazit kommen, weil wir haben uns jetzt am Ende nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, an den Tiefpunkt vielleicht so ein bisschen geredet. Ich fand die Show gar nicht so schlecht. Also ich fand, wie gesagt, das erste Match ist ein ganz, ganz großartiges Match, gar keine Frage. Man muss halt nur sagen, es ist halt irgendwie an einem schlechten Punkt gesetzt, weil das als Opener auf die Karte zu setzen, Pax als das Main Event quasi hin und dann kommt Kenny Omega danach noch rein, damit kann ich dann leben, so. Aber das als erstes Match auf der Card, oh Junge, war dafür einfach zu gut. Es gibt ein zu gut. Tatsächlich im Wrestling gibt es ein zu gut. Das war zu gut für diese Show, für diesen Spot auf der Card. Ganz einfach. Trotzdem
man packt ja auch nicht umsonst in eine Show 8 5-Sterne-Matches.
Ja, so.
Perfekte Show, eine perfekt gebookte Show, hat nicht 8 5-Sterne-Matches.
Ganz genau, ja. Ja, ganz genau so ist es. So, und deswegen, also ich sehe es schon als gutes Match. Ich kann jetzt nicht sagen, die Show war kacke, sondern, ne, ich bin ja auch Wrestling-Fan und mag das ja, aber einfach strategisch irgendwie nicht schlau. So, aber auch die ganze Bobby Lashley-Story finde ich ja eigentlich noch ganz gut, so, was da jetzt passiert. Was man da vielleicht in Zukunft durchzieht, wer da vielleicht noch mit dazukommt, finde ich ja alles spannend mit dem Hurt Syndicate und gegen Private Party Stellen, auch cool. Gauntlet Match, ich finde die Matchart halt kacke, aber das Match war ja auch nicht kacke, nur das Ende, das habe ich glaube ich auch gesagt, hat mir halt nicht gefallen, kam mir zu plötzlich. Und bei den Frauen, ja, also ich mag zumindest auch die, habe ich ja gerade auch gesagt, ich mag die Entwicklung, die wir da auch immer noch haben, was Toni Storm angeht. Aber alles in allem eine durchwachsene Show, weil halt viel einfach an Promotion in dem Sinne verloren geht, dass mir die Aufmachung nicht gut genug ist. Kenny Omega, da haben wir gerade lang genug drüber gesprochen. Die Storys mir nicht richtig verteilt sind, auch auf die Card. Ne? Das ist dann wieder das gleiche Ding wie, warum ist das der Opener gewesen? Und ja, irgendwie, es kommt mir vor, wie da steckt irgendwie echt super viel Geiles drin und ich kann der Show viel abgewinnen, aber kann es mal bitte irgendjemanden geben, der das vernünftig ordnet und ein bisschen in eine gute Form bringt und gut produziert, dann würde ich es noch viel mehr mögen. Das ist so ein bisschen mein Fazit.
Da würde ich mitgehen. Also es ist ja eigentlich das, was wir schon seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar seit 2 Jahren oder so schon sagen. Also ich habe schon deutlich schlechtere Dynamite-Reviews reviewed, ja. Mhm. Da gab es schon mal Zeiten, wo ich mir dachte, warum habe ich mir diese Show angeguckt? Das war heute nicht der Fall. Also man konnte das schon gut gucken. Also ich habe auch ansatzweise einen roten Faden erkannt. Wir haben klassisch AEW eben ein Banger-Match gesehen, was wieder zu gut war, als es sein sollte. Und es sind halt eben so diese kleinen Dinge, die mich stören, wo man einfach nicht den Trigger pullt, ja, also wie eben bei so einer Kenny Omega Rückkehr. Man hat wirklich die Story auf dem Silbertablett, ja, weil es reale Ereignisse sind, das eigentlich, was wir als Wrestling-Fans so lieben, wenn Realität mit Entertainment verschwimmt, wo wir nicht wissen, was ist real und was ist jetzt dazu gedichtet. Und wenn man dann nicht schafft, das, was auf dem Silbertablett liegt oder den Elfmeter einfach zu verwandeln, dann regt mich sowas auf. Weil das sind so Dinge, die mich dazu bewegen würden, nächste Woche wieder einzuschalten. Aber wenn dann danach auf einmal random eingeblendet wird, so übrigens, nächste Woche Kenny Omega gegen Powerhouse Hobbs, gegen Brian Cage, denke ich mir so, ja gut, also wir sind wieder in alte Muster verfallen. Ich dachte, man baut jetzt halt so lange etwas auf, bis Kenny Omega sein erstes Match endlich wieder bei AEW hat, wo ich dann auch sage, ey, ich muss nächste Woche einschalten. Ich muss wissen, wie Kenny Omega zu seinem Comeback-Match bei AEW kommt. Ich muss das einfach wissen. Aber dadurch, dass man mir das vorweggenommen hat und gesagt hat, ja, nächste Woche findet das übrigens statt, gut, gucke ich mir das vielleicht an, weil es mich interessiert hat, aber dann bin ich wieder raus. Dann bin ich wieder raus. Und das ist immer dieses Problem mit den Follow-ups bei AEW, was mich einfach daran hindert, wieder regelmäßig in das Produkt einzuschalten, was ich eigentlich gerne machen würde.
Ja, also ich würde auch sagen, also auf jeden Fall Chance vertan, mich da als Fan zu binden, dass ich jetzt total Hype drauf bin. Es ist Kenny Omega, so, das ist also einer auch immer noch, glaube ich, auch wenn er jetzt wieder fit ist, einer der besten Wrestler der Welt. Und absolut. Normalerweise würde ich mir die Finger danach lecken und sagen, ja klar, gucke ich mir das an. Und jetzt nach dieser Show bin ich jetzt aber nicht so eingestellt, dass ich mir denke, ja, nächste Woche gucke ich auf jeden Fall wegen Kenny Omega Dynamite. Ich gucke Dynamite nächste Woche wahrscheinlich einfach so, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, da verschiebe ich Termine für, weil ich unbedingt sehen will. Also, weißt du, es kommt nicht ganz rüber. Das ist halt einfach so ein bisschen das Problem. Naja, ich glaube, wir haben der Show aber jetzt nichts, also schreibt's mal in die Kommentare, wenn doch, macht uns fertig, ist in Ordnung, aber ich finde, wir waren fair, Per. Ich finde, wir haben auch was Gutes an der Show gelassen.
Ich finde, wir waren absolut fair. Ja. Also ich habe ja gerade gesagt, ne, da war ein roter Faden erkennbar und wie gesagt, also ich konnte mir das gut angucken. Hat Spaß gemacht, das zu gucken, und hat auch Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Also ich glaube, wir haben viele Punkte gesehen, über die es auch wert ist zu sprechen, ja, über die es auch Spaß macht zu diskutieren. Und das ist ja schon mal auch ein positiver Aspekt, weil wenn du einfach kein Interesse dran hast, dann ist das ein Zeichen von, okay, da läuft richtig was schief. Aber da waren ja einige Dinge dabei, über die wir diskutieren konnten, über die wir philosophiert haben, wo wir gesagt haben, hey, da könnte man was verbessern oder das läuft vielleicht auch nicht so gut. Aber das ist ja trotzdem immer noch so, dass es nicht belanglos ist. Belanglos. Und deswegen würde ich sagen, wir haben auch fair über diese Show gesprochen. Ja,
keine belanglose Show, halten wir das einfach so fest am Ende. Das ist doch ein schönes Fazit. Nochmal, kommt am 1. Februar. Wohin nochmal, Per? Ich bin da, aber ich habe vergessen, wie es heißt.
Dormagen Euphoria Wrestling, Bürgerhaus Hochem. Denn direkt am Dormagen Hauptbahnhof.
Da sind wir auch am Start. Dann können wir noch mal ein bisschen schnacken, wenn ihr am Start seid, wenn ihr vorbeikommt. Ansonsten würde ich sagen, hört auch noch in den Puro-Pod rein, wenn ihr noch mal was zu Wrestle Kingdom erfahren wollt. Ich mache das jetzt, glaube ich, einfach auch gleich mal selber, Per, weil dann gucke ich mir noch mal an, was ich mir noch nachholen muss, so Wrestle Kingdom technisch.
Zum Beispiel. Und gönnt euch natürlich die NXT-Review, die der Marcel und ich gestern aufgenommen haben. Eine historische Ausgabe, der Weg in eine neue Ära, auch wenn The Rock da war, aber The Rock stand in diesem Fall nicht für neue Ehre, aber war cool, dass er da war.
Und gönnt euch auf jeden Fall auch noch die Monday Night Raw
Premiere natürlich auch.
Auf Netflix Podcast-Folge, wo Marcel und ich drüber geredet. Okay, jetzt haben wir Werbung für alles gemacht. Was ging? So, kann uns keiner was vorwerfen. Alles klar, Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es hat mich wie immer sehr gefreut, auch mit Per zu podcasten und für euch natürlich zu podcasten. Insofern freundliche Grüße von mir. Per, du hast die letzten Worte.
Hier verbleibt du noch. Haltet die Hände über der Bettdecke. Wir sehen uns bald wieder, vielleicht endlich mal wieder auf YouTube. Das war heute mein YouTube-Comeback. Ich freue mich. Bis bald. Ciao, ciao.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.